Willkommen zur ersten Veranstaltung der zweiten Auflage von Coming Soon, einer Veranstaltungsreihe von der Initiative für Gesellschaft und Sexualität. Ganz kurz gesagt befassen wir uns mit verschiedenen Sex-, Lust- und körperaffinen Phänomenen, die sich irgendwo zwischen Patriarchat, der heteronormativen Matrix und dem vielleicht ganz anderen bewegen. Andere Veranstaltungen dieser Reihe sind zum Beispiel eine Lesung zur Geschichte der O, die sich mit weiblichem Masochismus befasst und in einer Woche an genau dieser Stelle stattfinden wird. Mit derselben Besetzung. Des Weiteren umfasst die Reihe Filmvorführungen und einen Workshop zum spannenden und auch heiklen Thema Pädophilie. Dem Zusammenhang würde ich dann einfach auf den Flyer verweisen, der hier schon auf den Stühlen lag und der dann auch noch an verschiedenen Stellen ausliegen wird. Zur heutigen Veranstaltung wird Sabrina, die sich seit vielen Jahren mit feministischen Themen beschäftigt, in ihrem Vortrag Komm doch mal anders einige interessante Dinge über die weibliche Sexualität und Penetrationskritik referieren. Im Anschluss soll es dann eine Diskussion geben.
Herzlich willkommen von mir zu meiner Veranstaltung. Ich habe mal versucht, die Aspekte, die mich an diesem Thema, also der weiblichen Sexualität, interessierten, in einer Frage zusammenzufassen. Wie gestaltet sich die weibliche Sexualität und welche sexuellen Probleme ergeben sich für Frauen im Kontext einer patriarchalen und auf repressiven Normierungen basierenden Gesellschaft? Ich habe mich dann hier mit Phänomenen auseinandergesetzt, wie den vorgetäuschten Orgasmus oder warum Frauen dann doch immer ein geringer Geschlechtstrieb unterstellt wird, warum Frauen häufig auch die Notwendigkeit nicht sehen, sich mit ihrer Sexualität eigenständig und eigenverantwortlich auseinanderzusetzen, wie es zu der doch unter Frauen verbreiteten sexuellen Passivität kommt. Und warum der vaginale Orgasmus nach wie vor einen so hohen Stellenwert hat, obwohl er doch an den sexuellen Bedürfnissen vieler Frauen häufig vorbeigeht. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich mich ausschließlich jetzt mit der heterosexuellen Sexualität auseinandergesetzt habe und viele Aspekte, die ich hier beschreibe und Dinge, die ich sage, lassen sich natürlich so auf homosexuellen, lesbischen Sex nicht einfach so übertragen. So, die Herangehensweise an das Thema ist sehr problembehaftet, da es notwendig ist, zu pauschalisieren und zu kategorisieren, um überhaupt eine Aussage treffen zu können. Deshalb möchte ich mal vorab so einige kritikwürdige Aspekte erwähnen und meine Herangehensweise erklären. Eine genitalfixierte, auf den Orgasmus fokussierte Herangehensweise hat eine Berechtigung, auch wenn der Vorwurf damit dem herrschenden Leistungsprinzip zu entsprechen gerechtfertigt ist. Die Relevanz des Orgasmus darf gerade in Bezug auf Frauen nicht verharmlost werden. Es besteht dann die Gefahr, dass eine Projektion, also nämlich die, dass Frauen dann eben unterstellt wird, dass sie ein geringeres Interesse am Sex haben, an ihrem Orgasmus haben, diese Projektion also zur Tatsache erklärt wird. Ich bin mir dabei durchaus bewusst, dass der Orgasmus häufig nicht ausreicht, um so eine sexuelle Befriedigung zu empfinden, aber ich denke doch, dass es für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ist, um eben so eine sexuelle Befriedigung zu empfinden. Der zweite Punkt für die Analyse ist eine Unterscheidung in vaginale und klitorale Lustempfindung notwendig, um die Vagina in ihrer Bedeutung als Sexualorgan zu entthronen. Diese Trennung ist in Bezug auf das reale Empfinden oft nicht haltbar. Die Erregung wird im Gehirn empfunden und mit Orgasmuserlebnissen und erzieherischen Einflüssen verknüpft, sodass die Genitalzone als einheitlicher Bereich wahrgenommen werden kann und Frauen nicht immer dann auch unterscheiden können, ob jetzt der Orgasmus aufgrund vaginaler oder klitoraler Stimulation kam oder und wo er sich genau abspielte. Und diese Unterscheidung muss dann auch in der Praxis gar nicht so eine Relevanz haben. So, nun sind meines Erachtens auch noch ein paar Bedingungen notwendig, die man erwähnen muss, unter denen man sich diesem Thema nähern sollte, um eben nicht so einer patriarchalen Kategorisierung zu verfallen. So ist die Frage nach der verminderten Lust bei Frauen sehr problembehaftet, da hier die Gefahr besteht, dass man die männliche Sexualität zur Norm setzt, an der man die weibliche misst und bestimmte Phänomene in der weiblichen Sexualität nur problemhaft erscheinen, weil sie eben der Norm nicht entsprechen. Zweitens, ein sexuelles Problem liegt nur dann vor, wenn auch ein Unbehagen vorhanden ist. Also wenn eine Frau ein geringes Interesse an der Sexualität hat und das aber überhaupt nicht schlimm findet, dann ist das eben auch kein Problem für sie und muss auch nicht irgendwie problematisiert werden. Drittens, eine geringe sexuelle Selbstbestimmung kann sowohl mit sexueller Aktivität wie auch Inaktivität einhergehen. Eine Frau kann ein reges Sexualleben haben, um beispielsweise ihrem Partner den Gefallen zu tun, ohne dabei aber selber den Sex als befriedigend zu empfinden. Okay, jetzt werde ich mich im Folgenden, darauf eingehen, zu welchen möglichen und weit verbreiteten Problemen es in Bezug auf die weibliche Sexualität kommen kann. Frauen werden ständig mit Diskriminierung und mangelndem Respekt konfrontiert. Ein eindrückliches Beispiel bietet hier der Hobby-Sexualforscher und selbsternannter Frauenversteher Fischer in seinem Buch Fiasko Sex. Zitat: Eine Dame, die Nein sagt, meint vielleicht, eine, die vielleicht sagt, meint Ja und eine, die Ja sagt, ist keine Dame. Das Buch ist wohlgemerkt von 2001. Diese Diskriminierung und der mangelnde Respekt müssen ebenso wenig wie Missbrauch und Misshandlung unbedingt sexueller Art sein, um die Sexualität negativ zu beeinflussen. Sie schaffen einfach allgemein ein Klima von Misstrauen, Frustration und Angst. Sex stellt für Frauen ist für Frauen von vornherein mit vielen Risiken verbunden. Da ist natürlich die ständige Gefahr, schwanger zu werden, aber auch die von Kindesbeinen an eingeimpfte Angst, Opfer eines sexuellen Übergriffes oder gar einer Vergewaltigung zu werden. Natürlich spielen auch frühere negative sexuelle Erlebnisse eine Rolle. Die Zahlen sind dabei sehr erschreckend. Jede siebte Frau beschreibt ab dem 16. Lebensjahr sexuelle Übergriffe verschiedener Art. Mit der Penetration können auch gerade für junge Frauen Schmerzen verbunden sein. Sex kann dann auch mit einem wenig einfühlsamen Partner als gewalttätig erlebt werden. Und Formulierungen wie "er stößt sich die Seele aus dem Leib" kommen dann nicht von ungefähr. Auch kann die Art, wie einige Männer ihr sexuelles Verlangen kommunizieren, auch gerade für junge Frauen als sehr aggressiv empfunden werden oder zu direkt, wenig einfühlend, unromantisch, was dann eben auch zu Verunsicherungen führt. Und genau an diesem Punkt der Verunsicherung über die eigene Sexualität wird den Frauen dann auch gerne Lustfeindlichkeit unterstellt. So unterstellt Herr Fischer den Frauen, Zitat, eine migränegestützte Vermeidungstaktik mit Schuldzuweisungsattacken. Und in diesem Klima ist es dann nicht verwunderlich, dass von Frauen als spaltbares Material die Rede ist, Fotze, was auch so viel heißt wie Faulen, Matratze, Schlampe etc. Sex kann also aufgrund verschiedener Ursachen sehr beängstigend sein und die Angst kann dazu führen, die Sexualität von sich abzuspalten und die Angst kann eben auch zu Weigerungsverhalten führen bis hin zum Vaginismus. Der Vaginismus ist plötzliches Zusammenkrampfen der Vaginalmuskulatur, sodass ein Vaginalverkehr sehr schmerzhaft oder eben auch unmöglich ist. Bezeichnenderweise tritt der Vaginismus in den meisten Fällen erst nach den ersten sexuellen Erfahrungen auf. Natürlich spielt auch die geschlechtsspezifische Sozialisation eine Rolle für die Sexualität. Die Klitoris wird gegenüber den Mädchen kaum thematisiert. Sie kennen häufig die Bedeutung nicht. Wenn, dann ist von der Vagina die Rede. Auch unter dem Begriff Scheide werden irgendwie alle Geschlechtsteile subsumiert und es bleibt alles sehr vage. Ein Beispiel ist hier ein Zitat aus einer Aufklärungsbroschüre von 2006, die an die Eltern adressiert ist. Zitat: Begriffe wie Scheide, Vagina, Geschlechtsverkehr sollten ab dem Grundschulalter bekannt sein. Das lustvolle und auch das weibliche Lustorgan ist anscheinend nichts, was unbedingt bekannt sein sollte. Hingegen orientieren sich diese Begriffe, die bekannt sein sollten, doch eher an den männlichen sexuellen Bedürfnissen. Beide Geschlechter verfügen auch gerade im Kindesalter über sehr viel mehr Begriffe für das männliche Genital. Die Mädchen wissen häufig kaum, wie ihr Genital aussieht. Und das veranlasst die Psychologin Mary Roach in ihrem Buch Bonk zu der Vermutung, Zitat: Ich möchte wetten, dass die meisten Männer sich die Vulva einer Frau besser vergegenwärtigen als die meisten Frauen. Das Verhältnis zu ihrem Genital, also der Mädchen und Frauen zu ihrem Genital, reicht von Gleichgültigkeit über das ist hässlich bis hin zu ich habe gar nichts oder ich bin im wahrsten Sinne des Wortes zu kurz gekommen. Mit dem Genital wird auch häufig kaum Lust assoziiert, sondern vornehmlich Risiken. Das Nein-Sagen ist heutzutage sehr wichtig. Die Verweigerung wird hervorgehoben, also auch so im Aufklärungsunterricht wird darauf sehr viel Wert gelegt, das ist ja auch richtig, aber es wird eben dann auch häufig das Lustvolle eben nicht erwähnt. Und das führt eben zu dem Eindruck, oder ja, dass das eigene Begehren auch im Sinne eines Subjekts des Begehrens eher ignoriert wird und die Wahrnehmung als begehrtes und gefährdetes Objekt sehr viel präsenter ist. Im Sinne dieser Objekthaftigkeit werden Mädchen auch sehr früh sexualisiert und Erwartungen an sie vorweggegriffen. Ein Beispiel ist diese unsägliche Selbstverständlichkeit, mit der auch schon ganz kleinen Mädchen am Strand diese Bikini-Oberteile angezogen werden. Für diesen Objektstatus ist in keiner Weise ein Wissen über die eigenen Sexualorgane oder die eigenen sexuellen Bedürfnisse nötig. Zitat: In unserem Kulturkreis kann ein Mädchen zur Frau werden, ohne sich bewusst zu werden, dass es ein Geschlecht besitzt. Dieses Zitat ist aus einem Buch von Edon und Dupin, die weibliche Sexualität, darauf gehe ich dann später nochmal ein bisschen ein. Die Sexualität kann also auch aufgrund der fehlenden Identifizierung mit dem Genital von den Frauen dann auch als Reduzierung ihrer Weiblichkeit auf ein Organ angesehen werden, in dem sie sich einfach nicht wiedererkennen. Damit einher geht auch der sexuelle Monismus, auf dessen Grundlage die männliche Sexualität als das Eigentliche angesehen wird und der Phallus als Symbol des Begehrens schlechthin fungiert. Er hat da so einen Alleinvertretungsanspruch, neben dem etwas anderes mit ähnlicher Symbolkraft kaum vorstellbar ist. So ist die Auseinandersetzung mit der weiblichen Sexualität auch häufig sehr phallisch geprägt. So scheint es irgendwie immer notwendig zu sein, wenn von einer erigierten Klitoris die Rede ist, immer mit einem erigierten Penis zu vergleichen und damit anscheinend besser zu veranschaulichen. Es ist dann auch von einem verkümmerten Miniaturpenis die Rede. Der Psychologe und Journalist Rolf Degen wagt in seinem Buch »Wie der Mensch zum Orgasmus kommt« von 2004 auch den Vergleich mit vorpubertären Jungs, weil sowohl die Jungs als auch die Frauen nicht ejakulieren. Und er sieht eben auch in der Klitoris ein Abfallprodukt des männlichen Prototyps. Auch Freud konnte sich die Frau ja nicht anders vorstellen als kastrierten Mann und sozusagen als Mangelwesen. Und das alles vermittelt, dass es bei der Frau irgendwie anders ist, als es die Norm besagt. Und das führt eben auch zu dem Eindruck der geringeren Relevanz der weiblichen Sexualität. Ein Beispiel für den Monismus ist diese Werbeanzeige. Und auch wenn die Frauen ihre Andersartigkeit heutzutage mit einem Stolz und Selbstbewusstsein vorbringen, bleiben die Männer doch immer die Norm und das Eigentliche oder wie Simone de Beauvoir sagt, das Absolute und die Frauen das Andere. Simone de Beauvoir hat sich diesem Thema in ihrem Buch Das andere Geschlecht gewidmet. Das Resultat dieser Erziehung und auch dieser Darstellung ist es eben, dass die Frauen heutzutage zwar auch häufig schon wissen, was sie nicht wollen, aber eben auch häufig nicht wissen, was sie wollen. Und diese fehlende Präsenz der weiblichen Sexualität führt dann eben auch zu einem geringeren Interesse an der eigenen oder kann zu einem geringeren Interesse an der weiblichen Sexualität führen. Es ist dann eben auch so eine geringere Auseinandersetzung zu spüren mit der Frage, auch was will ich eigentlich, so eine geringe Experimentierfreude und so ist auch die weit verbreitete sexuelle Passivität unter Frauen zu erklären. Um jetzt diese Passivität noch mal etwas näher zu beleuchten, möchte ich jetzt dem psychoanalytischen Ansatz Jessica Benjamins folgen, die versucht hat, Freuds doch sehr reaktionäre und patriarchale Theorien feministisch umzudeuten. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass die Kinder sich in einem bestimmten Lebensabschnitt mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil identifizieren. Das Elternteil fungiert hier als Vorbild. Die Kinder streben also nach der, wie Jessica Benjamin das nennt, nach der identifikatorischen Liebe. Sie wollen also so sein und werden wie das Idol. Nun wird die Mutter aber in einer klassisch patriarchalen Familienstruktur eher als Zensorin des Begehrens wahrgenommen. Da sie ja den Hauptanteil der Erziehung trägt, ist sie die, die zügelt, die zur Vorsicht mahnt und sozusagen eher die Lusthemmende. Sie wird als die vom Vater Begehrte wahrgenommen. Sie hat da sozusagen eher so einen Objektstatus. Sie lebt für andere bis hin zur Selbstaufgabe. Und es wird eben auch vom Kind so wahrgenommen, dass sie sich nicht selbst gehört, sondern ihm, dem Kind. Und das alles macht es den Kindern schwer, sie eben auch als Begehrende wahrzunehmen. Und die Mutter ist dann natürlich jetzt die Mutter im Sinne dieser klassischen patriarchalen Familienstruktur. Diese Mutter also ist dann auch häufig ein sehr unbefriedigendes Vorbild für die Töchter, da von der Subjektivität der Mutter eben häufig kaum etwas zu spüren ist und die Töchter dann in ihrer Subjektwertung behindert werden. Im Gegensatz dazu repräsentiert der Vater die Außenwelt, Aktivität, Handlungsfähigkeit und wird auch als Subjekt seines Begehrens wahrgenommen, sodass die identifikatorische Liebe für die Söhne häufig befriedigend ausfällt. Und das wirkt sich dann natürlich auch positiv auf den Subjektfindungsprozess aus. Die Mädchen haben natürlich auch den Wunsch nach der Subjektwerdung. Aber die identifikatorische Liebe zur Mutter ist ja, wie wir gesehen haben, oder kann unbefriedigend sein und zum Vater nicht möglich. Es ist also unmöglich, so zu sein und zu werden wie das Subjekt. Wenn das Mädchen nun erkennt, dass es nicht der Vater eben das Subjekt sein kann, will es ihn haben. Es versucht nun von ihm, dem Vater, begehrt zu werden. Der Wunsch nach der identifikatorischen Liebe ändert sich dann also hin zur idealisierenden Liebe zum Vater. Die idealisierende Liebe ist also die Anbetung desjenigen, der das ist, was das Mädchen nicht sein kann und ist auch Ausdruck dieser lebenslangen Sehnsucht nach der identifikatorischen Liebe, die ja einzig zum Begehren führt. Sodass man sagen kann, dass die Individuation und die Subjektwerdung zu einer Frage der Geschlechtszugehörigkeit wird. Simone de Beauvoir hat mal, also diese Absurdität, die dann den Mädchen und Frauen dann aufsitzen, schön auf den Punkt gebracht. Sie sagt, dass die Mädchen glauben, das Idol werde mit dem Besitz ihrer selbst ihr auch den Besitz der Welt schenken. Und so ist auch der nicht nur unter jungen Mädchen doch weit verbreitete Traum vom Märchenprinzen zu erklären, auch wenn er bei erwachsenen Frauen dann natürlich sehr viel diffiziler und verdeckter daherkommt. Letzten Endes ist es der Wunsch, Prinzessin zu sein, Papas Prinzessin zu sein. Hierhin gehört auch die infantile Vorstellung, es kommt da einer, der führt mich durch die Welt, der ebnet mir die Wege und gibt mir vor allem auch Sicherheit und heutzutage auch immer noch nicht zuletzt ökonomische Sicherheit. Ich habe jetzt irgendwie vor kurzem auch mal noch ein Lied gehört, ich weiß nicht, wie die Sängerin heißt und wie das Lied heißt, aber es geht so sinngemäß darum, gib mir doch in dieser kalten Welt mehr Sicherheit und Halt. Es ist schwer vorzustellen, dass so ein Lied von einem Mann gesungen werden kann, was nicht bedeutet, dass Männer nicht auch so eine Sehnsucht nach Sicherheit haben, weil sie ja eben auch, dann würden sie eben auch nicht so streben nach so einer langjährigen Beziehung oder Familie. Also das ist klar, dass sie eben auch diesen Wunsch nach Sicherheit haben, aber ich denke, bei Frauen ist das nochmal sehr viel präsenter und steht auch in einem anderen Kontext. Dieser halluzinierte Mann fungiert dann auch als Stellvertreter zur Kompensation der eigenen Unzulänglichkeiten, die Aktivität und die Selbstverantwortung betreffend. Und zu dieser Sehnsucht nach dem Märchenprinzen gehört eben auch die Vorstellung, dass ein liebevoller Partner doch ausreiche, um eine erfüllende Sexualität zu haben. Da muss eben nur jemand kommen, der mir Lust macht, der mich gut kennt, der einfühlsam und sensibel ist, der letzten Endes besser weiß, was ich will, was mir Lust macht, als ich selber. Ich möchte mich nicht darum kümmern, ich bin die schlafende Prinzessin. Die Verantwortung wird dann hier eben auch gerne an den Partner abgegeben. Es fehlt eben auch häufig das Verständnis, dass die Frau es dem Partner auch erstmal sagen muss oder zeigen muss, was ihr Lust macht. Dazu muss ich es natürlich vorher erstmal selber wissen. Wenn dann der Abgleich mit der Realität erfolgt, führt das häufig bei den Frauen zu Frustration und es hindert sie vor allem auch daran, sich mit ihrer realen Sexualität eigenverantwortlich auseinanderzusetzen, also auch mit der Frage, was will ich eigentlich? Es fehlt eben auch häufig das Verständnis, dass zu der Sexualität zwar auch die Fähigkeit gehört, sich hinzugeben, aber eben auch der Mut, sich etwas zu nehmen. Diese daraus resultierende Passivität und der Rückzug wird dann auch gerne wieder zur biologischen Tatsache erklärt und nicht nur Freud, sondern auch eben moderne selbsternannte, sogenannte Sexualforscher unterstellen den Frauen dann eben auch gerne einen geringeren Geschlechtstrieb. So ist eben auch das Ehepaar Peace in ihrem Buch, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einpacken können. Sind sie also überzeugt? Zitat, er stößt sich die Seele aus dem Leib, dabei ist der Orgasmus für Frauen gar nicht so wichtig. Auch Rolf Degen, den ich ja schon einmal zitiert habe, bläst da in das gleiche Horn. Zitat: Auch wenn Alice Schwarzer darüber verzweifelt, möchten sie lieber genommen werden, als selbst zu nehmen. Und in diesem Kontext ist es dann nicht weit hergeholt und spiegelt die Realität eigentlich doch ziemlich genau wider, wenn von einem sich ihm hingeben die Rede ist oder eher besorgtes ihr rumkriegen, zugreifen, also wie nach einem Objekt greifen, Unschuld rauben, dahinschmelzen, Wachs in seinen Armen etc. Ein weiterer die Sexualität beeinflussender Aspekt ist die peinliche Verlegenheit, mit der Teile der weiblichen Sexualität und des weiblichen Körpers beäugt werden. So bezeichnet die Scham nicht von ungefähr viele der weiblichen Geschlechtsteile. Ein immer noch sehr schambehafteter Bereich ist die Selbstbefriedigung. Und wie diese Statistik aus einer Bravo-Studie von 2009 zeigt, gibt es doch immer noch erhebliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, die Selbstbefriedigung betreffend. Das wird dann natürlich gerne auch wieder gleich so erklärt, dass die Frauen ein genetisch angelegtes, geringeres sexuelles Verlangen hätten. Vielmehr ist das aber eben auch wieder ein Ausdruck einer gestörten Beziehung der Mädchen und Frauen zu sich selbst und ihrem Körper. Die Selbstbefriedigung zu praktizieren bedeutet eben auch, den Signalen und den Bedürfnissen des Körpers einen hohen Stellenwert einzuräumen, was vielen Frauen sehr schwer fällt, weil sie ja gelernt haben, in Konfrontation mit dem Schönheitsdiktat eben diese Bedürfnisse und Signale des Körpers doch zu unterdrücken, dem Schönheitsideal zu entsprechen. Die weibliche Selbstbefriedigung ist auch medial, ähnlich wie die Klitoris, sehr viel weniger präsent. Sie wird auch von den Mädchen und Frauen häufig als keine eigenständige, selbstverständliche sexuelle Handlung angesehen. Sie ist also auch nicht so in den Alltag integriert, wie das dann eben bei den Jungs der Fall ist. Sie wird eben nicht als normale sexuelle Handlung oder als dem Sex zugehörig irgendwie betrachtet. Diese fehlenden Masturbationserfahrungen führen dann natürlich häufig zu einem Unwissen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse. So haben weniger als 7% der Mädchen beim ersten Mal einen Orgasmus, bei Jungen sind es 79%. Die Erfüllung oder die sexuelle Befriedigung wird dann aber eben dadurch auch wieder in die Hände des Mannes gelegt. Sie machen sich sozusagen von ihm auch abhängig. Der Wunsch nach der sexuellen Befriedigung setzt aber eben auch die Bereitschaft voraus, für die eigene sexuelle Befriedigung Verantwortung zu übernehmen. Beim Sex kann die Verantwortung dann auch gerne wieder abgegeben werden, was ich ja vorhin auch schon sagte. Er muss also dafür sorgen, dass sie befriedigt ist und muss es am besten noch wahrscheinlich besser wissen als sie selbst. Ein weiterer sehr schambehafteter Bereich ist die Menstruation, wo auch heute immer noch es für einige Frauen irgendwie eine Überwindung kostet, sich Tampons zu kaufen. Es ist ein sehr geheimer, tabuisierter Bereich. Und wehe, man sieht da irgendwo ein Fädchen oder es passiert gar ein Malheur. Ich zitiere hier aus deiner Broschüre der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ein glatter, knabenhafter, haarloser, geruchsfreier und am besten nicht blutender, sozusagen steriler Körper, dem dadurch Merkmale eines weiblichen, erwachsenen Körpers genommen werden, gilt als sexy. Sehr schambehaftet sind auch die uneingestandenen sexuellen Fantasien, hier eben vor allem die schon besprochenen Märchenprinz-Fantasien, aber auch die doch unter Frauen verbreiteten masochistischen Sexfantasien, die nicht so richtig in das Selbstbild einer emanzipierten Frau passen wollen. Auch führen die vermeintlichen körperlichen Unzulänglichkeiten häufig zu Komplexen aufgrund der Nacktheit. Die Scham kann sich also hier sehr lähmend in Bezug auf die Sexualität auswirken und sie sind eben Resultat aus der Überzeugung, mit mir stimmt etwas nicht. Wie das ja jetzt schon auch anklang, spielt auch die gesellschaftliche Normierung eine große Rolle in Bezug auf die Sexualität. Das gesellschaftliche Glücksversprechen ist ganz eng mit der Vorstellung eines idealen Körpers verbunden. Es verspricht eben ein besseres Körper- und Selbstbild und mehr Selbstvertrauen. Natürlich ist in den meisten Fällen genau das Gegenteil der Fall, dass nämlich das Selbstvertrauen der Mädchen mit dem Eintritt in die Pubertät eher abnimmt, also an dem Punkt, wo sie dann anfangen, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen. Dieser perfektionistische Anspruch, den die Mädchen und Frauen an sich und ihren Körper haben, haben sie auch an ihre Sexualität und das eben wieder um einer Norm zu entsprechen. Erfüllen sie die selbst auferlegte gesellschaftlichen Norm nicht, fühlen sie sich häufig als Versagerinnen und das ist dann eben auch die Ursache für den doch verbreiteten Selbsthass. Dieser Mangel an Selbstachtung führt auch zu zahlreichen sexuellen Problemen bis hin zu Vermeidungstaktiken mit Begründungen wie ich bin zu fett für Sex. Frauen versuchen ständig ihren Körper zu kontrollieren, ihn von außen zu beobachten. Sie beurteilen dann eben auch eher so ihre Leistung und das äußere Erscheinungsbild. Das lenkt sie natürlich dann auch von dem aktuellen Empfinden ab. Die Toleranz und die Akzeptanz des eigenen Begehrens fällt Frauen häufig sehr schwer. Also viele Frauen gewinnen eben den Eindruck, dass der Körper eben nicht nur ihnen selbst gehört, was ja vor allem auch schwangere Frauen ganz stark zu spüren bekommen. Die weiblichen Körper sind besetzt und kolonialisiert durch das Schönheitsdiktat bis hin zu sexuellen Übergriffen. Der weibliche Kontrollzwang wird auch noch durch das bürgerliche Ideal der perfekten und vierfach belasteten Frau forciert, die eben alle Funktionen Kinder, Küche, Kerl, Karriere in sich zu vereinen hat, was natürlich zu Überforderungen führt und was sich dann eben auch wieder als Lustkiller herausstellen kann. Jean Paulhan, ein französischer Autor vom Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts, hat es einmal etwas positiver formuliert. Zitat: Eine Frau versteht sich auf 1000 Dinge. Es scheint, dass es jeder Frau möglich ist, alle Frauen zugleich zu sein. Die Verunsicherung wächst auch noch durch den hohen Stellenwert, den die vaginalen Orgasmen zukommen oder die G-Punkte, die sich mittlerweile wohl als sexuelle UFOs herausgestellt haben, die multiplen Orgasmen etc. Und diese mediale Idealisierung, unter anderem auch manchmal in der Bravo, wo man doch eher das Gefühl hat, hier werden dann auch gerade diese Märchenprinz-Fantasien wieder geschürt, wenn es dann da eben heißt, dass es wichtig ist, dass so eine emotionale Intimität hergestellt ist und wenn man sich dann eben richtig liebt, dann wird der Sex auch schön, dass es sofort zum Schluss gezogen wird. Diese mediale Idealisierung also kann eben zur Isolation führen, weil die Frauen dann beschämt annehmen, es sei nur ihr Problem. Das sexuelle Verlangen kann also aufgrund dieser Verunsicherung und der Angst vor dem Kontrollverlust weggedrängt werden. Er wird zu einem fremden, abgespaltenen Teil. So können Frauen eben auch trotz heftigster Liebesgefühle kein sexuelles Begehren unbedingt spüren. Der Bereich Sex wird vom Verstand ausgeklammert und Sex kann dann eben auch als Belastung wahrgenommen werden. Essstörungen fungieren hier, wenn auch unbewusst, nicht selten als sexuelle Vermeidungstaktiken. Also dieses sich in die Isolation hungern oder essen, der Kampf gegen die Weiblichkeit oder die eigene Attraktivität. Dem entgegen steht eben die gesellschaftliche Erwartung, dass die Frauen von heute doch selbstbewusst sein sollen und wissen sollen, was sie wollen. Die dogmatische Ideologie lautet: Wer jung und gesund ist, hat Lust auf Sex. Um wiederum dieser Norm zu entsprechen, bedienen sich Frauen Praktiken, um ein nicht normgerechtes Verhalten zu vertuschen. Unter Einberechnung der Dunkelziffer haben wohl schon bereits über 90% aller Frauen ein oder mehrmals einen Orgasmus vorgetäuscht. Das ist eben auch wieder, oder das veranschaulicht es auch wieder sehr gut, dass eben die eigenen Befindlichkeiten doch als sehr unwichtig erachtet werden und es viel wichtiger ist, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Die Frauen wollen nicht als Prüde gelten, es soll nicht so aussehen, dass sie über ihren Körper nicht Bescheid wüssten. Er soll nicht denken, dass sie mit ihm nicht glücklich ist. Sie will ihm die Freude machen. Es wird aber eben auch dazu benutzt, dass der Sex rascher vorbei ist. Seit den 68er sind die Frauen nahezu zum Orgasmus und zum sexuellen Verlangen verpflichtet. Da sie Jahrhunderte unterdrückt wurden und auch ihre Sexualität unterdrückt wurden, sollen sie jetzt eben auch mal wirklich loslegen. Sie sind also nahezu verpflichtet. Das setzt die Frauen unter einen großen Leistungsdruck, sodass hier dann eben auch eher mal die Lust vorgespielt wird. Und das alles passiert eben, um der Norm und einem Selbstbild einer emanzipierten Frau gerecht zu werden. Dies ist alles Ausdruck eines sehr funktionalisierten Umganges mit der Sexualität. Sex wird dann eben auch als Mittel zur Herstellung von einer emotionalen Intimität oder Herstellung von Harmonie benutzt oder eben auch um den Partner an sich zu binden. Gerade der Umgang mit dem ersten Mal ist häufig doch sehr instrumentalisiert. Hier besteht dann eben auch die Gefahr, dass die Mädchen einem Jungen nachgeben, um halt nicht als frigide zu gelten. Das erste Mal stellt häufig eben eine Statusangelegenheit dar, ein Ritual, eine Pflichtübung. Den Mädchen wird hier eine Auszeichnung zuteil und es gehört eben einfach zum Frauwerden dazu. Und das birgt jetzt aber auch wieder die Gefahr, eben auch aufgrund des geringen Wissens, das die Mädchen haben über ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse, birgt also die Gefahr des bloßen Mitmachens. Und das sind Dinge, die dann später im Erwachsenenalter häufig bereut werden, also in der Pubertät Dinge gemacht zu haben oder nicht verhindert zu haben, was die Frauen dann auch häufig ihr Leben lang mit sich herumtragen. Das alles tun eben Frauen auch wieder, um einer Norm zu entsprechen, auch um als Frau bestätigt zu werden. Ich zitiere noch einmal die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es sind Männer, die anderen Männern Männlichkeit bestätigen. Aber auch Frauen wenden sich eher an Männer, um Weiblichkeit bestätigt zu bekommen. Die Partnersuche ist dann hier also häufig weniger sexueller Natur als vielmehr narzisstischer Aufwertung. Jean Poulenc hat das hier auch wieder schön auf den Punkt gebracht. Zitat, er heiratete sie, weil er sie liebte ihn, weil er sie heiratete. Sex wird also auch eben benutzt, um so eine Selbstachtung und ein Selbstvertrauen durch andere herzustellen, was natürlich notwendigerweise scheitern muss, weil es so eben einfach nicht funktioniert. So, wie wir gesehen haben, greift auch diese gesellschaftliche Normierung in die intimsten Bereiche ein. Und so ist auch der Mythos vom vaginalen Orgasmus zu erklären. Die Penetration und der vaginale Orgasmus haben nach wie vor einen stark normierenden Stellenwert. Und das, obwohl seit dem Kinsey-Report, Kinsey, ein Sexualforscher aus den 50er Jahren, der da wirklich bahnbrechende Untersuchungen angestellt hat zu Themen wie Bisexualität und Masturbation, aber eben auch zur weiblichen Lustempfindung. Seit dem Kinsey-Report, also von 1953, ist bekannt, dass die direkte oder indirekte Stimulation der Klitoris eben für den Orgasmus entscheidend ist. Man hat herausgefunden, dass sich in der Vagina lediglich nur Tastkörperchen befinden, so wie überall am Körper, um überhaupt Empfindungen zu haben, sodass sich die Vagina in ihrer Empfindsamkeit jetzt nicht unbedingt von der einer Hand beispielsweise unterscheidet. Was nicht bedeutet, dass es nicht zu vaginalen Orgasmen kommen kann. Sie sind dann eben eine psychophysiologische Reaktion, die sagt, dass das Wissen vom vaginalen Orgasmus, also die Assoziation der Vagina mit dem Orgasmus, entsprechende Fantasien, aber eben auch erzieherische Einflüsse ausreichen, um einen Orgasmus zu haben. So sind auch die Orgasmen zu erklären, die einige Frauen durch bloße Bruststimulation haben. Die Genitalzone kann dann eben auch, wie ich es anfangs schon sagte, als einheitlicher Bereich wahrgenommen werden und es ist auch gar nicht die Unterscheidung jetzt möglich, war das jetzt vaginal, klitoral und wo hat er jetzt stattgefunden, was ja auch, wie gesagt, für die Praxis jetzt nicht unbedingt so eine große Relevanz haben muss, diese Unterscheidung. Entgegen aber dieser wissenschaftlichen und aber eben auch doch häufig empirischen Erkenntnis gilt die Vagina nach wie vor als heiliger Gral und dies ist eben auch nur wieder so zu erklären, dass hier gesellschaftliche Normen transportiert werden, die die Fortpflanzung und den Phallus in den Fokus nehmen. So wird uns auch heute noch in freudscher Tradition unter anderem von Dupin und Edon in ihrem Buch Die weibliche Sexualität von 2000 erklärt, dass die Frau die vaginale Sensibilität erst Schritt für Schritt mit dem Reifeprozess entfalten kann. Und das, obwohl Dupin und Edon eigentlich die freudsche Theorie doch stark an den Pranger stellen, verfallen sie im Verlauf ihres Buches wieder diesem Automatismus, was wirklich bei vielen Autoren, die sich mit diesem Thema befassen, zu beobachten ist. Sie strafen also ihre eigenen Erkenntnisse dann häufig auch Lügen. Auch Dolto sieht in ihrem Buch die weibliche Sexualität oder sieht das klitorale Lustgefühl nur als Begleiterscheinung des maximalen vaginalen Genusses. So kommt es, dass die Frauen sich zu großen Teilen des letzten Jahrhunderts sich um den vaginalen Orgasmus bemüht haben und dann eben häufig der Ideologie mehr vertraut haben als der eigenen Erfahrung. Und das ist eben auch wieder so ein Beispiel dafür, dass eine Symbolik sehr viel wirklicher sein kann als die Realität. Alles andere, was jetzt nicht unbedingt zum Geschlechtsverkehr gehört, wird dann eben gerne unter Begriffe wie Petting und Vorspiel subsumiert und damit eben auch degradiert. So bezeichnet Petting jede Art von sexueller Stimulation ohne Vollzug des Geschlechtsverkehrs. Und da wird auch eben ohne Probleme das Erreichen eines nicht-koitalen Orgasmus integriert. Sodass diese Begriffe wie Petting eben doch viele Aspekte beinhalten, die zur sexuellen Erfüllung bei Frauen beitragen, sodass diese Begriffe durchaus auch eine sehr viel größere Relevanz für Frauen haben, was wiederum gerne belächelt wird. Ich zitiere noch einmal Fischer. Die meisten Frauen sehen im eigentlichen Geschlechtsakt bloß eine kleine, mehr oder weniger notwendige Episode, eingerahmt von viel wichtigeren Dingen wie Vor- und Nachspiel. Auch Rolf Degen, der eigentlich also in seinem Vorwort die freudsche Theorie stark anprangert, sieht dann im Verlauf seines Buches in dem klitoralen Orgasmus lediglich eine Antriebskraft, die das folgende Besamtwerden schmackhaft macht. Er sieht in dem Koitus das große Finale. Und er ist eben auch wieder ein Beispiel davon, dass bei ihm dann wieder so eine Automatismen einschnappen im Verlauf seines Buches und er seinen eigenen Erkenntnissen eigentlich Lügen straft. Und das passiert eben wirklich sehr häufig. Rolf Degen tut die Frauen auch herzlich leid, wenn er sagt, es fällt schwer, an einen gütigen Schöpfer zu glauben, dem die Sinnesfreuden der Menschen am Herzen liegt. Da ist zunächst der alles andere als ideale Standort der Klitoris. Es ist immer wieder und überall von der Vagina als Ort des Geschehens die Rede, von der Klitoris in ihrer Abseitsposition, vom Geschlechtsverkehr als üblicher, normaler und eigentlicher Sexpraktik. Dieser Logik folgt beispielsweise auch ein Artikel aus der Zeitschrift Neon. Zitat: Es ist schwierig im Internet einfach nur normalen Sex in Missionarsstellung zu finden. Es scheinen irgendwie alle immer eine genaue Vorstellung davon zu haben, was normaler Sex ist, sodass die Frauen bei Problemen mit ihrer Sexualität, die sich im Übrigen fast ausschließlich um den Koitus drehen, dann eher an sich zweifeln als an der Ideologie. Andere Praktiken, die jetzt nicht unbedingt mit dem Geschlechtsverkehr zu tun haben, versöhnen da häufig nur schwer, da sie eben dann auch als seelisch unbefriedigend wahrgenommen werden können, da sie ja irgendwie nicht zum eigentlichen Sex gehören, sodass eben auch sexuelle Handlungen, die jetzt nicht zum Koitus führen, von einer Frau so wahrgenommen werden kann, dass sie jetzt eben gerade gar keinen Sex hatte, sondern irgendwas. Petting, Kuscheln, keine Ahnung, so, ne? Um jetzt Missverständnissen vorzubeugen, also ich prangere jetzt nicht den Geschlechtsverkehr grundlegend ab, ich bin nur davon überzeugt, dass in einer freien Sexualität der Koitus eine Sexualpraktik unter Gleichwertigen wäre und der eben nicht einen so hohen Stellenwert als Symbol für die Sexualität schlechthin hätte. So, zum Abschluss möchte ich gerne noch etwas zu dem derzeitigen Entwicklungsstand sagen und einen Ausblick wagen. Es ist nach wie vor eine große Diskrepanz zu spüren zwischen dem Selbstbild einer emanzipierten, selbstbewussten Frau und dem tatsächlichen sexuellen Verhalten. Die Mädchen und Frauen werden also ihren eigenen Ansprüchen in der Praxis häufig nicht gerecht. Positive Entwicklungen sind auf alle Fälle die zunehmende Verweigerung auf das Lust zu haben, was der Mann und die Gesellschaft von ihnen will. Mädchen bestimmen auch mehr und mehr den Zeitpunkt ihres ersten Mals selbst und werden darin natürlich auch bestärkt. Die Töchter müssen von den Müttern ein positives Selbstwertgefühl vorgelebt bekommen und das funktioniert nur, wenn die Mutter sich eben als sexuelles Subjekt artikuliert. Da aber, wie wir gesehen haben, die identifikatorische Liebe ja häufig unbefriedigend für die Töchter ausfällt, ist es notwendig, dass sie eben auch ihr eigenes Begehren und ihr eigenes sexuelles Selbst autonom entdecken. Die Mädchen müssen dafür den Prozess durchleben, die doch männlich konnotierte Subjektivität und die Weiblichkeit irgendwie miteinander zu versöhnen. Und das ist eben auch der Grund dafür, dass der Aufbau eines Selbstbewusstseins auf sexuellem Gebiet häufig bei Frauen sehr viel länger dauert als bei Männern und sie so dieses Selbstbewusstsein dann häufig erst Ende der 20er, Anfang der 30er so erreichen. Und das ist eben alles ein bisschen verzögert. Genau, die Mädchen und Frauen müssten wirklich auch eine größere Selbstständigkeit an den Tag legen und auch sehr viel mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen und eben nicht diese doch weiblichen, mütterlichen Eigenschaften so stark verinnerlichen, also dieses sich für andere aufgeben oder in anderen aufgehen. Es ist wichtig, dafür eben den eigenen Körper anzunehmen und vor allem eben auch die körperlichen Bedürfnissen einen höheren Stellenwert einzuräumen. Es bedeutet eben auch, sich als Geschlechtswesen zu akzeptieren und die Angst vor dem Kontrollverlust abzubauen. Das alles ist nur möglich in einem Klima ohne starre gesellschaftliche Normierung, ohne Angst vor Verfolgung, Verletzungen oder Übergriffen. Hilfreich kann auch hier eine medial präsentere Auseinandersetzung mit der weiblichen Lust und auch den weiblichen Lustorganen sein. Der Phallus hat immer noch eine sehr viel präsentere und größere Symbolkraft für die Sexualität schlechthin.